Laut und leise. Podcast der Neuen Musikzeitung.
Und damit herzlich willkommen zu Laut und leise, dem Podcast der Neuen Musikzeitung. Heute ist das Thema Relevanz von Kultur und kultureller Bildung. Und am Mikro hört ihr mich, Martina und Jakob.
Hallo, ich bin's wieder, Jakob. Ihr kennt mich ja bestimmt schon aus der ein oder anderen Laut und leise Folge. Und ihr habt Martina richtig verstanden. Heute geht es darum, wie relevant Kultur oder kulturelle Bildung in unserem Alltag ist, an Schulen und an allen Institutionen, wo das unterrichtet wird. Und wir werden uns heute auch insbesondere mit der Frage beschäftigen, was das denn überhaupt bringt, kulturelle Bildung. Ganz interessant finde ich zum Beispiel, wie privilegiert wir eigentlich sind, dass wir diese Bildung überhaupt erleben durften. Martina, kannst du dich denn noch daran erinnern, wie du überhaupt das erste Mal mit Musik in Verbindung gekommen bist?
Ja, auf jeden Fall. Das war beim Tag der offenen Tür bei uns am Musikkonservatorium. Ich bin da in Bern aufgewachsen. Und seither, also das war so mit, da war ich 7, war Musik neben der Schule mein Leben. Also eigentlich das Leben, das mich auch viel mehr geprägt hat und wo ich auf jeden Fall viel, viel mehr investiert habe als in mein schulisches Leben. Und im Nachhinein fällt mir vor allem auf, wie privilegiert ich aufgewachsen bin, was das angeht. Einfach weil ich meine ganze Kindheit lang Musik und Kultur erleben durfte, ohne überhaupt darüber nachzudenken, dass ich das erleben darf, dass ich mit Jugendorchestern zum Beispiel spielen darf, auf Tourneen gehe, Konzerte habe in verschiedenen Städten und auch Ländern.
Ich meine, so in der ersten Reihe das zu erleben, was man sonst nur, ja, was andere Leute in Deutschland sonst nur von Arte kennen, ja, irgendein Orchester das spielt, das erleben viele, die ganz früh musikalisch sozialisiert wurden, quasi hautnah mit. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich komme aus der Amateurmusik, aus der Blasmusik, hatte da meine ersten Kontakte durch die Bläserklasse in der Schule, was ganz interessant ist, weil das auch korreliert zu unserem heutigen Thema. Ja, ich hatte meine ersten kulturellen Kontakte in der Schule, bin dadurch so ein bisschen in diese Szene gerutscht und kann heute sagen, dass ich ein kulturell sehr interessierter und gebildeter Mensch bin, dank unseres Bildungssystems, was mal wieder zeigt, wie wichtig das überhaupt ist. Aber nicht jeder hat natürlich das Privileg, so aufwachsen zu dürfen wie wir. Da gibt es ganz viele Strukturen in Deutschland von sozial schwachen Menschen, die das Ganze überhaupt nicht erleben können. Und also es gibt einen Verein aus Berlin, der heißt Muse, groß M-U-S-E, der sich zur Aufgabe gemacht hat, besonders in sozialen Brennpunkten, wo Menschen besonders schwer mit Kultur in Verbindung kommen, diesen ersten Kontakt zu schaffen. Und die Öffentlichkeitsarbeiterin und die Programmleiterin aus Berlin, Jenny Schmiedl, war auf der Leipziger Buchmesse zu Gast beim NMZ-Podiumsgespräch. Und da hat sie von der Arbeit dieses Vereins erzählt und es ist ein sehr interessantes Modell, weil durch die Arbeit von Muse Kultur noch ein viel, viel breiteres Publikum erreicht.
Wir gehen an Schulen, also wir arbeiten mit Schulen zusammen in strukturschwachen Gebieten, in großen Ballungsgebieten. Da gibt es überall die Zielgruppen, die wir erreichen wollen. Und über die Kinder und Jugendliche erreicht man eben die Familien, erreicht man das ganze Schulleben, aber eben auch bis hin in die Familien hinein und in die Wohnquartiere. Also wenn Aufführungen stattfinden zum Beispiel, strahlt das eben auch aus der Klasse hinaus und ist ein guter Ansatzpunkt. Wie Yehudi Menuhin gesagt hat, dass wenn man die Welt verändern will, muss man bei den Kindern anfangen. Das ist das, was wir tun.
Wie fangen Sie denn bei den Kindern an? Was machen Sie konkret, wenn Sie an die Schule kommen? Wie sehen da Ihre Förderprojekte aus?
Ja, also eine Muse-Klasse ist immer für 2 Jahre angesetzt und beinhaltet 4 verschiedene Kunstsparten, sodass quasi jedes Schulhalbjahr die kunstschaffende Person wechselt und damit eben auch die Kunstsparte. Manchmal hängen wir auch noch ein drittes Jahr dran, kommt eben auf die Schulstruktur drauf an. Wir haben auch ein paar Pilotprojekte hier in Berlin zum Beispiel, wo wir auch in der Oberstufe sind, wo das über 4 Jahre läuft und dann aber immer ein Jahr ein Künstler oder eine Künstlerin mit den Jugendlichen arbeitet.
Also laut Jenny Schmiedl kommt die Arbeit genau da an, wo sie gebraucht wird, in den sozialen Brennpunkten, wo Menschen ganz, ganz besonders schwierig mit kultureller Bildung in Kontakt treten können. Und auch im neuen NMZ-Dossier wurde das aufgegriffen. in einem Artikel von Jürgen Oberschmidt, der ist Professor für Musik und Didaktik an der Hochschule Heidelberg. Und der sagt, dass kulturelle Bildung quasi ein Auftrag ist, der auch im Grundgesetz festgeschrieben ist. Er bemängelt ganz besonders, dass in Bayern und Thüringen die Verantwortung für diesen kulturellen Unterricht verloren geht, weil dort eben ganz viel am Bildungsplan gekürzt wird in diese Richtung. Und immer mehr drängt sich mir die Frage auf, warum muss es denn überhaupt externe Vereine geben, die diese Bildung an Schulen und insbesondere an Brennpunktschulen anbieten, wenn diese Bildung doch so elementar ist. Martina, wie siehst du das?
Das ist eben das Ding, ne? Also Oberschmidt sieht ja kulturelle Bildung an Schulen als total wichtig an, einfach weil er findet, dass zum Beispiel Musikunterricht oder jetzt ganz allgemein Kulturunterricht so viel zur Persönlichkeitsbildung von den SchülerInnen beiträgt, dass es einfach nicht gestrichen werden sollte und kann. Er sagt zum Beispiel, das Schulsystem wird so sehr auf Leistungen getrimmt und irgendwie auf Optimierung und auf eben auch Normierung von SchülerInnen, also dass alle irgendwie an bestimmten Maßstäben gemessen werden. Und Kultur macht ja eigentlich, oder wenn man zum Beispiel Musik macht oder so, macht das eigentlich das Gegenteil. Das heißt, man kann sich ohne eben einen bestimmten Zweck erfüllen zu müssen oder ohne eine bestimmte Leistung zu erfüllen, kann man sich einfach frei, und das meint er eben auch mit Kunstfreiheit, so entwickeln und ausleben, wie man das gerade möchte und wie die Kreativität von jedem Einzelnen und jeder einzelnen Schülerin das eben dann auch gerade zulässt. Das heißt, die Relevanz von jetzt außerschulischen Angeboten, ne, was du gerade erwähnt hast, wird dadurch ja dann wichtig, um das auszugleichen.
Also ich finde es auf der einen Seite richtig, dass er anspricht, dass es da ein relativ großes Defizit gibt, was es zu behandeln gilt. Ich meine, kulturelle Bildung ist enorm wichtig, vor allem an den Stellen, an denen sie viel zu selten ankommt, weil Musik auch etwas sein muss für die breite Masse. Weil ich meine, wo kommen denn die Profimusiker her, die später das kulturelle Leben bereichern? Da muss der Erstkontakt stattfinden. Und da, finde ich, sagt er eine sehr wichtige Sache, wenn er dafür eintritt, dass Kürzungen überhaupt keinen Sinn haben in dem Bezug. Man kann kein kulturell reichhaltiges Land fordern und gleichzeitig Musik- und Kunstunterricht an der Schule abbauen oder die Stellen nicht richtig vergüten. Das geht nicht. Aber ich finde es ein bisschen stark, dass er mit dem Grundgesetz kommt, weil in meiner Wahrnehmung das Grundgesetz relativ wenig damit zu tun hat, inwieweit Kunst und Kultur an der Schule unterrichtet werden muss. In meiner Wahrnehmung ist es nämlich so, dass das Grundgesetz zum ersten Mal festlegt, durch die Kunstfreiheit, dass überhaupt erstmal jegliche Kunstformen zugelassen sind und jegliche Ausdrucksformen zugelassen sind. Die können ja auch im privaten Rahmen stattfinden. Klar haben Schulen einen universellen Bildungsauftrag, aber man darf auch nicht aus dem Blick lassen, wie das mit der finanziellen Umsetzung aussieht, welche Mittel die Schulen zur Verfügung haben, ob das überhaupt angeboten werden kann. Das ist eine ganz große Baustelle zum Beispiel.
Ja, schon. Aber ich finde eben, wenn es darum geht, was eine Schule eigentlich soll, und in meinem Verständnis soll eine Schule ja den SchülerInnen die Fähigkeiten vermitteln, die sie später im Leben brauchen. Und wenn Oberschmidt da sagt, dass dann Kultur und Kunst relevant ist, dann würde ich ihm da auf jeden Fall zustimmen und sagen, dass das eine allgemeine Relevanz hat, die durch die Schule eben auch vermittelt werden soll. Und was du ansprichst eben mit der Finanzierung, es geht ja eben gerade darum, dass im privaten Rahmen, also wenn die Schule das nicht leistet für die Kinder, sich einfach nicht jede Familie ein kulturelles Programm in der Art, wie eben eine Schule das kann, sich leisten kann. Nicht jeder kann irgendwie ein Instrument spielen und ein Instrument mieten und in den Unterricht gehen.
Verstehe mich nicht falsch, genau das habe ich ja am Anfang des Podcasts angesprochen, dass eben kulturelle Bildung auch da stattfinden muss, wo sich das nicht jeder leisten kann. Nur ich weiß persönlich nicht, ob das ein Auftrag ist, der durch das Grundgesetz gedeckt wird. Also ich bin mir nicht sicher, ob das Grundgesetz es wirklich abdeckt, dass jeder sich diese Kultur leisten können muss. Es ist ja eher eine soziale Übereinkunft, dass man sagt, okay, es ist sehr, sehr wichtig, dass Kultur mehr Teile der Gesellschaft erreicht als bisher. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich durch das Grundgesetz abgedeckt ist.
Naja, eben. Also wenn man das so quasi darin sieht, was für uns als Menschen und als Gesellschaft in Deutschland irgendwie lebensrelevant und wichtig ist, dann verstehe ich seinen Gedanken schon, da irgendwie auf das Grundgesetz zurückzugehen und sich dann quasi ne, daran runterzuhangeln hin zur Schule und zum Bildungsauftrag, weil eben Kultur ein lebensrelevanter Bestandteil ist von der deutschen Gesellschaft und auch sein soll und das eben rechtlich quasi gesichert sein soll, dass es eben auch stattfinden kann.
Also ich verstehe es unter dem Gesichtspunkt, dass natürlich die Vielseitigkeit von einer Bildung an der Schule trotzdem noch gegeben sein muss. Jürgen Oberschmidt schreibt ja in seinem Artikel, dass gewissermaßen eine Zentrierung des Bildungsplans stattfindet, ja, dass es nur noch darauf ankommt, möglichst fähige Schüler in Naturwissenschaft, Mathematik oder Leseverständnis auszubilden, die dann später in Bürojobs oder in wirtschaftlich interessanten Jobs eine gute Arbeit machen. Insoweit kann ich ihm schon zustimmen. Mir war nur die Sache mit dem Grundgesetz etwas schleierhaft, weil das ist eine Grundsatzfrage. Was durch die Kunstfreiheit gedeckt ist, was nicht gedeckt ist, das muss ja immer wieder abgeklärt werden. Und ob das jetzt den Bildungssektor tangiert, das war mir jetzt persönlich ein bisschen schleierhaft.
Also es geht ja auch gar nicht unbedingt darum, ob Kunstfreiheit, also dass man darüber diskutiert und dass es da verschiedene Ansichten gibt, das ist ja irgendwie auch klar. Aber dass es im Grundgesetz überhaupt festgeschrieben ist, dass Kultur stattfinden kann, das ist ja das, worum es Oberschmidt eigentlich da geht.
Und das wird ja immer wieder gut angenommen. Schüler profitieren ungeheuer davon, dass es an Schulen kulturelle Angebote gibt. Und das ist auch das, was Jenny Schmiedel berichtet. Vor allem für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund gibt es von dem Verein Muse ganz tolle Programme, bei denen sie auch persönlich beobachtet hat, wie gut das helfen kann.
Ich kann halt nur sagen, was das Feedback ist aus den Schulklassen, auch von den Kunstschaffenden, dass eben Kinder gerade mit Migrationshintergrund, die sich noch nicht viel geäußert haben im Unterricht, auch unklar war, ob sie die deutsche Sprache überhaupt verstehen, die eben durch die Muse-Klasse eine Möglichkeit gefunden haben, sich mitzuteilen und auch zu öffnen, was ihnen auch eben half in den anderen Unterrichtsfächern oder in den normalen Unterrichtsfächern. Das ist das eine. Dann natürlich auch das Zuhören, Demokratisierungsprozesse, dass man eben andere ausreden lässt, andere Meinungen toleriert. Wir legen auch großen Wert darauf, dass es ein wertungsfreier Raum ist, was eben auch die Beziehung zu der kunstschaffenden Person auch ganz anders aufbaut, weil es eben nicht der Lehrer oder die Lehrerin ist, die am Ende eben eine Bewertung abgibt, sodass es völlig unabhängigkeitsfrei das Verhältnis sich entwickeln kann.
Was Jenny Schmiedl gerade gesagt hat, dass die kulturelle Bildung den SchülerInnen auch in anderen Teilgebieten hilft, das ist was, was ich auch erlebt habe in dem Projekt, was ich gerade begleitet habe, wo ich einen Artikel darüber geschrieben habe, nämlich von dem Programm Kultur macht stark. Das ist auch ein Programm, was gerechtere Bildungschancen für junge Menschen erzielen möchte. Und das sind außerschulische Projekte für kulturelle Bildung, die gefördert werden da und die auch dann immer in Kooperation mit lokalen Einrichtungen irgendwie stattfinden. Also zum Beispiel habe ich ein Projekt in Bremen mir angeschaut und das ist ein Theaterjugendclub, der da zum Beispiel mit dem Lidische Haus zusammenarbeitet. Das wiederum ist eine Einrichtung für politische und auch eine kulturelle Jugendbildung. Das heißt, es gibt da Zusammenarbeiten. Und in diesen Projekten, auch in den anderen beiden, ich war auch bei einem Jugendclub in Aachen und bei einem in Köln, habe ich mit den Teamleitenden und mit den Projektleitungen ganz viel darüber geredet, worum es den Kindern und Jugendlichen in den Projekten eigentlich geht. Und das, was am Ende als Fazit da immer wieder rauskam, ist, es geht nicht darum, dass da Kinder und Jugendliche irgendwie hinkommen, die später Schauspiel studieren wollen oder unbedingt auf der Bühne stehen wollen, sondern es geht darum, dass sie einen Raum haben, einen Ort, wo sie ihre eigenen Themen und das, was sie interessiert und vor allem auch ihre eigene Identität irgendwie verhandeln können.
Ich finde, da sprichst du was super Wichtiges an, und zwar die verschiedenen Grundwerte, die man erleben kann durch die kulturelle Bildung. Oder man kann die Angebote an Schulen ja völlig unterschiedlich fokussieren. Jenny Schmiedel hat mir tatsächlich im Gespräch auch erzählt, dass kulturelle Bildung auch präventiv wirken kann. Vor allem, weil wir es ja in Deutschland aktuell mit sehr, sehr vielen rechtsgewandten Organisationen zu tun haben. Ich erinnere hier nur mal an die Enthüllungen, die es da jetzt gab vom Korrektiv mit der AfD, dass man sich da in Hinterzimmern trifft und über die Deportation von tausenden Menschen spricht. Und kulturelle Bildung kann da ganz, ganz viel rausholen. Kann Demokratisierungsprozesse verdeutlichen, indem man Kinder zu empathischen Menschen erzieht, die genau aufeinander hören, die sich in den anderen hineinversetzen können, wie fühlt er sich gerade und die Dinge aus mehreren Perspektiven gleichzeitig betrachten können und dann abwägen können. Zu sowas kann kulturelle Bildung auch beitragen.
Genau, also es ist ja irgendwie so eine Art Filter, dass gesellschaftlich relevante Themen oder auch ne, politische Themen zum Beispiel irgendwie sinnlich erfahrbar gemacht werden können, ohne dass man jetzt nur einen, sagen wir mal, wissenschaftlichen Text liest oder so. Du gehst ins Theater und da ist ein Stück, oder du hast gerade von der Korrektivrecherche erzählt, da wird eine Recherche dir durch die Präsentation auf der Bühne und durch ein Rollenspiel fühlbar näher gebracht. So, ich meine, das ist nur was, was irgendwie dann dadurch eben stattfinden kann, ne? Durch sowas wie Musik, durch Schauspiel, durch Kunst oder sowas.
Ja klar, dieses persönliche Erleben, dieses ich sitze im Theater, schaue mir ein Stück an, höre mir ein Musikstück an, wo sich wirklich jemand Gedanken gemacht hat und vielleicht verschiedene Gedanken einwebt in so einer Geschichte, das ist ganz, ganz wertvoll, weil dann gehe ich vielleicht aus der Vorführung raus und mache mir Gedanken, spreche mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit denen ich da war, über das, was ich gerade gesehen habe und reflektiere dann ganz viel und denke über bestimmte Themen nach und so persönlich, so intensiv und so frei auch im eigenen Denken ist man selten, wie wenn man sich mit Kultur beschäftigt.
Genau, aber da sind wir auch wieder bei den Schnittpunkten. Wenn du jetzt gerade sagst, dass dieses Erfahren bei anderen Themen im Leben dir auch hilft, dann ist es auch irgendwie nachvollziehbar, dass auch in der Schule durch, ne, durch die Ausbildung eben von diesen Fähigkeiten, Kultur zu machen, also ein Instrument zu spielen zum Beispiel oder Kultur vielleicht zu verstehen und kennenzulernen, dass dadurch auch andere Lebensbereiche und eben auch ne, der Arbeit in anderen Fächern geholfen ist.
Ich bin mir auch sicher, dass sich die Bildung in den nächsten Jahren auch wandeln wird. Wir haben ganz neue Phänomene, auch durch KI zum Beispiel, die auch im Bildungsplan irgendwie inkludiert werden müssen und die auch natürlich einen Einfluss auf die Kultur haben. Genau das hat mir Jenny Schmiedl auch erzählt.
Genau, der Bedarf, der gesellschaftliche Bedarf besteht auf jeden Fall, wie ich eben schon sagte, aufgrund der Entwicklung von KI und dass eben alles automatisiert wird, dass man eben gerade den Fokus auf die Kreativität, das selbstständige Denken, auch das kritische Denken, was halt alles mit Kreativität einhergeht, dass man da eben viel mehr den Fokus drauflegen sollte, das freie Denken. Natürlich gerade ganz verheerend die antidemokratischen Bewegungen, dass wir eben auch da wirken, dass die Notwendigkeit auch ja, größer denn je nicht, aber mal wieder sehr relevant. Genau, das sind zwei Punkte, wo ich die Relevanz durchaus sehe. Ja.
Mehr freies Denken, obwohl ja im Internet heutzutage jeder reinschreiben kann, was man möchte. Wir haben ganz viele Websites, wir haben persönliche Blogs, wir haben Menschen, die sich selbst als Journalisten bezeichnen oder als Kulturschaffende bezeichnen, obwohl sie in Wirklichkeit eine radikale politische Agenda verfolgen. Also wir leben in einem Zeitalter der Desinformation und da fordert Jenny Schmiedl auch unter kulturellen Gesichtspunkten, dass dort ein kritisches Denken unterrichtet wird, dass ein reflektiertes Denken unterrichtet wird. Das hat auch ganz viel mit Persönlichkeitsbildung zu tun und inwieweit diese auch in der Schule unterrichtet wird, inwieweit man Kinder zu integren Persönlichkeiten erzieht, die auch sagen, okay, es gibt diese rechten Strömungen, es gibt diese extremen Strömungen, die Menschen ausgrenzen, aber ich stelle mich dagegen, weil ich ein aufgeklärter Mensch bin. Und um dahin zu kommen, kann kulturelle Bildung auch sehr, sehr wichtig sein.
Kulturelle Bildung oder Kultur machen und erleben ist ja auch eine Art von Kommunikation, möchte ich mal sagen. Na, man hat jetzt, wenn du gerade von Smartphones sprichst, man hat einfach einen Empfänger und einen Sender, wie man so schön sagt, dieses schöne Modell. Und das gibt's ja, wenn du am Handy hängst, irgendwie nicht. Da gibt's keinen Austausch. Es kommt nur was irgendwie an bei dir.
Ja, also ich merke das selber, ich hänge viel zu viel am Handy. Und das alles, was da verloren geht, das kannst du ja durch die Beschäftigung mit Musizieren, mit Kultur, mit dem Lernen von irgendeinem Theatertext, falls du selbst in irgendeiner Theatertruppe mitspielst, das kannst du ja dadurch rausholen. Ein bisschen weg vom Smartphone, ein bisschen Digital Detox, wie man es jetzt in unserer Generation sagen würde. Ja, aber ich meine, das bringt wirklich unglaublich viel Und man lernt auch was dabei. Wenn ich ein Buch lese, wenn ich mich mit Gedanken beschäftige, ich nehme persönlich ganz viel aus solchen Erfahrungen mit. Und das ist auch das, was Jenny Schmiedl berichtet.
Der Blick ist vielmehr nach unten auf elektronische Geräte gerichtet, erstmal wieder in die Ferne zu schauen und eben sich einzulassen auf Dinge, die halt unabhängig von dem Bildschirm funktionieren. Das ist das eine, damit geht ganz viel einher. Zum einen halt die eigenen handwerklichen Tätigkeiten, auch die körperliche Motorik und das Zuhören, das reine Zuhören. Oder auch selber sich zu artikulieren, Storytelling, eine Geschichte zu erzählen.
Also was ich bei dem Begleiten von diesen Jugendtheaterprojekten auch gemerkt habe, ist ja dadurch auch erstmal die Themen überhaupt sichtbar werden, die von Jugendlichen gefordert sind. Wenn du ständig nur irgendwie so beschallt wirst oder das so von oben herab hast, dann findet ja so ein Austausch irgendwie gar nicht statt. Und was, ich musste doch gerade nochmal an meine Jugendorchesterzeit zurückdenken. Was ich da so mega cool dran fand, ist, dass du eben nicht nur Gleichaltrige um dich rum hast, die irgendwie aus einer ähnlichen Bildungsschicht auch kommen, weil Schulen ja auch meistens so ausgesucht werden, ne? Sondern dass du wirklich irgendwie Menschen hast, die sind jünger, die sind älter, die kommen von woanders her, die machen was komplett anderes.
Und ich finde auch total bereichernd, in diesem Austausch, wenn man sich mit Menschen umgibt, die das gleiche Hobby haben. Erstens das Gemeinschaftsgefühl, was man so selten erlebt. Also ich meine, wenn ich an meine Orchesterprojekte zurückdenke, bei denen ich mitgewirkt habe, diese Gemeinschaft, die man dort erlebt, alle ziehen am gleichen Strang, alle erarbeiten dieselben Konzertstücke, das hat eine ganz besondere Atmosphäre. Oder auch ganz viele Erfolgserlebnisse finden in einem kulturellen Zusammenhang statt. Also wenn ich mir was erarbeite, wenn ich mir ein Stück erarbeite, wenn ich zusammen mit Freunden, mit Orchesterfreunden gemeinsam ein Stück erarbeite, gemeinsam musiziere oder vielleicht auch ein Theaterstück übe, dann hat es sowas, wir ziehen alle am gleichen Strang, wir haben alle das gleiche Tau in der Hand und ziehen das so auf unsere Seite und am Ende hat man dieses ganz, ganz tolle Produkt, was man präsentieren kann.
Ja, und gleichzeitig hat man auch was einen irgendwie herausfordert. Wenn du nur am Handy hängst, dann kannst du ja selber entscheiden, okay, das lese ich, das mache ich nicht, ich spiele jetzt das Spiel und so weiter. Und wenn du irgendwie, also klar, es gibt ja auch Games, wo man im Team spielt und so weiter, ne, darauf will ich jetzt nicht hinaus. Aber wenn du in einen Jugendclub gehst oder wenn du Musik machst zusammen, dann hast du ein Gegenüber, das irgendwie von dir was möchte und mit dem du dann, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie einen gemeinsamen Weg finden musst, um am Ende zu einem gemeinsamen Produkt zu kommen.
Und es killt auch deine Aufmerksamkeit. Wenn man auf Social Media unterwegs ist, wenn man auf TikTok unterwegs ist, wenn man auf Instagram unterwegs ist, dann gewöhnt man sich ganz schnell an schnelle Abläufe. Man sieht eine unglaubliche Vielfalt an Beiträgen in sehr kurzer Zeit. Und das ist ein absoluter Graus für jede Aufmerksamkeitsspanne. Ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne geht konstant runter in der Bevölkerung. Keiner kann sich mehr als 12 Sekunden mehr konzentrieren, so gefühlt. Wenn ich ein Buch lesen muss oder mich in ein Theaterstück einarbeiten muss, das ist entschleunigend. Da brauche ich Zeit für, da muss ich mir wirklich Zeit nehmen und lernen, mich zu fokussieren, mich zu konzentrieren. Und das finde ich eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung.
Ja, total. Dass es überhaupt Räume gibt, wo man einfach sein kann, ohne dass man am Ende irgendwas Bestimmtes erfüllen muss. Weil man das vielleicht ja noch gar nicht weiß vorher. Also dass man irgendwie, ne, ich muss gerade wieder an die Theaterjugendclubs denken, dass man einfach auch Themen herausfinden kann erstmal, was einen beschäftigt. Und dafür sind ja jetzt eben so kulturelle Projekte gerade auch wichtig, um das dann überhaupt verhandeln zu können, um diesen Prozess irgendwie durchzumachen. Sonst ist man ja nur, sagen wir mal, irgendwie zu Hause im stillen Kämmerlein und es kommt überhaupt nicht zu einem Austausch und dann auch nicht zu einer Persönlichkeitsweiterbildung.
Und dieser Austausch ist enorm wichtig, wie ich auch vorhin schon angesprochen habe. Das, was du jetzt beim Theater-Jugendclub erlebt hast, das wünscht man ja eigentlich auch seinem eigenen Kind. Das wünscht man seinen Mitmenschen, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man so vielseitig wie möglich denkt und ganz, ganz viele Perspektiven zumindest verstehen kann oder sich darauf einlässt, was andere Menschen denken. Und dass es durch die Kultur Räume gibt, wie du es schon angesprochen hast, in denen so ein Austausch stattfinden kann, in einer entschleunigten Atmosphäre, wo nicht jeder am Handy hängt, wo sich Menschen einfach verständigen durch Sprache, durch Emotionen, durch gemeinsame Musik und dadurch ganz, ganz wertvolle Eindrücke fürs Leben mitnehmen, die man ja auch transferieren kann auf ganz, ganz andere Dinge, die man im Leben braucht.
Ja, genau. Das ist ja dann quasi eben aufeinander hören, fördert wiederum kritisches Denken, fördert wiederum das Selbstbewusstsein auch und die Persönlichkeitsbildung. Das ist doch ein schönes Fazit aus der heutigen Folge.
Über solche Themen kann man sich ewig unterhalten, weil es auch eben Meinungsfragen sind. Und gerade die Kultur so ein vielseitiger Bereich ist, dass eigentlich unsere Zeit im Podcast gar nicht ausreichen würde. Selbst wenn wir jetzt 4, 5 Stunden reden
Ähnlich.
würden, wir würden immer noch neue Aspekte finden oder neue Vorteile von kultureller Bildung finden. Aber da zeigt sich auch, dass es ein umfassendes Thema ist, mit dem sich unbedingt beschäftigt werden muss und vor allem in der Schule.
Nach dem schönen Fazit bleibt ja eigentlich nur noch eins. Wir weisen mal auf die nächste Folge dann hin. Die wird sein mit unseren lieben KollegInnen Valeska und Mattis. Ja, und damit bleibt uns nichts mehr anderes zu sagen als Ciao und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, habt eine gute Zeit.
Das war Laut und Leise, der Podcast der Neuen Musikzeitung. Abonniert uns am besten gleich jetzt, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und schaut doch auch gerne mal auf nmz.de vorbei. Denn dort findet ihr zahlreiche Artikel und ein ganzes Dossier zu unserem heutigen Podcast-Thema. Bis zum nächsten Mal sagen wir aber erst einmal, macht's gut und tschüss.